Wir lesen heute Morgen aus dem 4. Kanto, Kapitel 8, Vers 53, also 52 eigentlich. Der Herr lächelt immer. Und der Gottgeweihte soll den Herrn ständig in dieser Form sehen, wie er den Gottgeweihten sehr barmherzig erscheint. Auf diese Weise soll der meditierende Yogi, die höchste Persönlichkeit Gottes, den Gewährer aller Segnung, betrachten. Erläuterung. Das Wort Niyatena ist in diesem Zusammenhang sehr bedeutsam, da es darauf hindeutet, dass man Meditation so praktizieren soll, wie es hier beschrieben ist. Man soll sich keinen Weg der Meditation über die höchste Persönlichkeit Gottes ausdenken, sondern den autorisierten Shastras und Persönlichkeiten folgen. Durch diese vorgeschriebene Methode kann man die Konzentration auf den Herrn üben, bis man so gefestigt ist, dass man in Trance bleibt und dabei immer an die Gestalt des Herrn denkt. Und das hier gebrauchte Wort ist Ekabutena, was mit großer Aufmerksamkeit und Konzentration bedeutet. Wenn man sich immer an die Beschreibung der Körpermerkmale des Herrn erinnert, wird man niemals zu Fall kommen. Danke. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Neva Shesha Shunyavadi Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasati Gauravakravinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Noch einmal den Schlucker. Smayamanam avidyayet sanuraga valokanam nityate naika bhutena manasa vadadashavam. Übersetzung. Der Herr lächelt immer und der Gottgeweihte soll den Herrn ständig in dieser Form sehen, wie er den Gottgeweihten sehr barmherzig anschaut. Auf diese Weise soll der meditierende Yogi, die höchste Persönlichkeit Gottes, den Gewährer aller Segnung betrachten. Das ist hier ein Schlucker, der sich mit dem hingebungsvollen Dienst des Smaranams beschäftigt. Smaranam ist auch Meditation. Srila Prabhupada deutet oder bedeutet uns im Purport, dass wir nach autorisierten Anweisungen meditieren sollen. Was sind die autorisierten Anweisungen in unserer Tradition zur Meditation? Es ist interessant, wenn man durch das Bhagavatam hindurch geht, später vielleicht noch den Nektar der Hingabe konsultiert und dann irgendwann mal bei Vrindavan Mahimamrita landet, wird man eine konsistente Anweisung über die Meditation finden. Es geht in unseren Vaishnava-Werken darum, dass wir, wenn wir meditieren, möglichst nichts Weltliches in unsere Meditation hineinbringen, sondern tatsächlich über spirituelle oder transzendente Dinge meditieren. Wie die Ablösung vom Weltlichen geschieht, ist sehr interessant. Man meditiert oft darüber, dass man diese Welt verlässt, durch das Brahman und seine Lichtfülle hindurchgeht und dann bei einem goldenen Lotus ankommt. Und dann sieht man auf den, in der inneren Meditation zum Beispiel die Yamuna, die das Yoga-Pit umkreist und meditiert dort darüber, wie Radha und Krishna auf einem Thron sitzen. Diejenigen, die meine Seminare besucht haben, haben oft mit mir diese Meditation gemacht oder ähnliche Meditation gemacht. Es wird auch darüber gesprochen im Bhagavatam, dass der Yogi das heilige Om chantet und dann in seinem Herzen die Sonne einlädt, dann den Mond und schließlich das Feuer. Und dann kommt es zu diesem Eindruck der Lichterfülle wieder und dann sieht er dann das Lächeln des höchsten Herrn aus diesem Mond, Sonne und Feuer herauskommen. Ich weiß, dass die meisten Hare Krishnas nicht mystisch veranlagt sind und deswegen will ich darüber nicht lange sprechen. Für diejenigen, die solche Anwandlung, Neigung haben, die kommen also auf alle Fälle auf ihre vollen Kosten in diesen Meditationen. Deswegen will ich sie ganz kurz andeuten und diejenigen, die in sich die Neigung verspüren sollten, unbedingt dieser Spur weiterverfolgen und zu ihrer Praxis dann finden. Denn es ist sehr, sehr wichtig, dass wir irgendwie über die Gestalt des Herrn meditieren. Durch das Meditieren über Krishna oder Nachdenken über Krishna passiert Folgendes. Unser Herz wird erweicht, sodass wir Rasa, den spirituellen Wohlgeschmack, verspüren, den wir so dringend nötig haben, um auf der spirituellen Ebene zu bleiben. Prabhupada sagt hier, man sollte immer über die Form des Herrn nachdenken, mit Ekabutina, mit großer Aufmerksamkeit und Konzentration. Und er sagt, wenn man sich immer an die Beschreibung der Körpermerkmale des Herrn erinnert, wird man niemals zu Fall kommen. Ich habe jetzt eine Sommertour beendet und habe mit der Hilfe von dem Bastelkönig oder Bastelkönig müsste man sagen, Gaura Shiromani, eine sehr schöne Action-Art zusammengestellt. Wir hatten so über mehrere Tage so ein Herz und in dem Herz war ein gewaltiges Loch, was die Form von Radha und Krishna hatte. Und wir haben so gesagt, in unserem Herz besteht ein ontologisches, gottförmiges Vakuum, was eben nur durch Radha und Krishna erfüllt werden kann. Und am Ende dieser Seminartage haben wir dann ein wunderschönes, war eigentlich dreidimensionales Bild in dieses Loch hineingetan. Und man merkte wirklich, ja, das Loch war völlig erfüllt und war völlig zu versorgt. In unserem spirituellen Leben ist es wichtig, dass wir irgendwie über die Form des Herrn nachdenken, sodass wir nicht zu Fall kommen. Was heißt zu Fall kommen? Zu Fall kommen braucht nicht immer ganz und gar skandalös geschehen, dass man plötzlich in flagranti mit einem Millionärsfreund in La Tropez erwischt wird, während man eine Kokosnuss trinkt, nicht? Sondern zu Fall kommen bedeutet für einen Devotee, dass er die spirituelle Ebene verlässt und auf die materielle Ebene kommt. Da ist der Fall da. Es gibt einen Schlucker, der besagt, jeder Augenblick, wo ich mich nicht an Krishna erinnere, ist der größte Verlust in meinem Leben. Ein unwiderruflicher, unwiedergutmachbarer Verlust. Also so wird es aus der spirituellen Sicht gesehen. So dieses Diese Meditation über Krishna wird uns erleichtert durch dieses Bild, was im Bhagavatam immer wieder auftaucht. Es wird eine Technik angegeben für die Yogis, die ich eben kurz erwähnt habe. Die Devotis tun meistens nicht, also die Bhaktas sind, ich habe wenige Devotis getroffen, die das gemacht haben, diese Technik. Die denken direkt an Krishna. Und ich muss euch auch gestehen, das mache ich auch meistens. Nur wenn es gar nicht geht, dann benutze ich diese Meditationshelfen aus dem Bhagavatam. Da denkt man einfach an Krishna. Und das Bild, was man von Krishna hat, ist sein Lächeln. Ich glaube, es fällt sofort auf, wie brillant das ist. Wer könnte nicht über einen lächelnden, freudigen Gott meditieren? Das ist einfach gut. Nicht das Lächeln von Krishna, das von seinen schwarzen Haaren eingegrenzt, das Gesicht, das ist wunderschön und er lächelt. Dieses Lächeln Krishnas findet man in verschiedenen Stellen in unseren Schriften erwähnt. Zum Beispiel zu Anfang der Bhagavad Gita. Am Anfang der Bhagavad Gita ist es so, dass Arjuna ein schwerwiegendes Problem hat, nämlich diese entsetzliche politische Verzettelung von Aktionsständen, hätte ich jetzt mal gesagt, von, wie sagt man das in gutem Deutsch, von diese unerquickliche Verstrickung von Ereignissen, die dafür geführt hat, dass er seinen Verwandten gegenübersteht auf dem Schlachtfeld und von ihm erwartet wird zu kämpfen. Und Arjuna kann es natürlich nicht und klagt in Krishna sein Leid. Er kann auch nicht mit gutem Gesicht einfach vom Schlachtfeld runtergehen. Also er sitzt in einer echten Zwickmühle und er ist völlig verstrickt. Und was macht Krishna? Der Rishikesha, der Herr der Sinne, fängt an zu lächeln und lächelt einfach über Arjuna. Ich muss immer über dieses Bild, über diesen lächelnden Krishna meditieren. Und dieses Lächeln des Herrn taucht nochmal auf im 18. Kapitel, als Krishna sagt, denke ständig an mich. Vishwanath Chakravarti Thakur erwähnt, was das bedeutet, an Krishna zu denken. Man soll über das lächelnde Gesicht von Krishna denken. Dieses Lächeln Gottes, was einfach über der Verstrickung von uns Menschen steht. So wie du über das Lächeln Krishnas meditierst, wirst du auch anfangen, deine eigene Situation, in der du im Augenblick steckst, zu relativieren und mit Abstand zu betrachten, mit einem spirituellen Abstand, der es dir ermöglicht, vielleicht mit einem neuen Schwung und einer neuen Perspektive und neuen Einsicht die Probleme zu lösen, die du vorfandst. Du wirst meistens feststellen, es gibt ja gar keine Probleme. Die Probleme sind nur in meinem Geiste. Ja, das kann passieren, wenn man über das Lächeln des Herrn meditiert. Und ich möchte euch ermutigen, über dieses Lächeln des Herrn zu meditieren. Das Interessante ist, dass wir nach Bhaktivinoda Thakur dieses lächelnde Gesicht Krishnas schon einmal vor uns gesehen haben. Es gibt einen Text, den ich euch gerne am liebsten vorsingen möchte, aber aus Schüchternheit schaffe ich es, glaube ich, nur die erste Zeile zu singen und dann werde ich rot anlaufen und lieber gleich zur Übersetzung gehen. Bulia tomare samsare asiya penana vidavyata tormara charane aziyache ami bolibo dukera kata. Mein lieber Herr, ich bin in diese materielle Welt gelangt, weil ich dich vergessen habe. Seitdem ich hier bin, habe ich einen langen Weg durch verschiedene Lebensformen genommen und habe schon sehr gelitten. Deshalb bin ich gekommen, um mich dir hinzugeben und dir die Geschichte meiner Leiden zu erzählen. Und jetzt fängt er an. zu erzählen, was sein Herz betrübt. Als erstes musste ich im Schoß meiner Mutter leben. Als ich im Mutterleib eingeschlossen war, hast du dich, o Herr, mir einmal offenbart. Danach hast du diesen, deinen armen Diener, verlassen. Damals, als ich im Mutterleib war, dachte ich, wenn ich diesmal aus dem Mutterschoß herauskomme, werde ich bestimmt den Herrn verehren. Keine Wiederholung von Geburt und Tod, die das Herz bricht. In diesem Leben will ich mich im hingebungsvollen Dienst beschäftigen und den Clown Mayas entkommen. Doch leider hat mich Maya, gerade als ich aus dem Körper der Mutter geboren wurde, im Netz weltlicher Illusionen gefangen genommen. Und ich vergaß, dass ich in einer solch misslichen Lage war, in der ich zum Herrn schrie und betete. Ich finde das sehr kennzeichnend. Bhaktivinoda Thakur beschreibt hier das, was im Bhagavatam auch schon erwähnt wird, dass die Seele im Mutterleib Krishna wahrnimmt und damals und sich dann entschließt, Krishna zu dienen. Kennt ihr das, wenn man eine sehr schöne spirituelle Erfahrung gehabt hat, wie zum Beispiel in Sridhar Mayapur oder in Sri Vrindavan Dham, die Barmherzigkeit von Radha und Krishna bekommen hat? Ja. Kennt ihr das, wie man denn nach Europa zurückkommt oder nach, im Falle von unserem lieben Gast, nach New York zurückgeht, völlig aufgeladen und sagt, diesmal wird es wirklich gehen. Und kennt ihr das, wenn man dann nach einiger Zeit sich wieder findet, mehr oder weniger in den alten Schuhen, mit denen man schon durch die Gegend geschlurft war, bevor man die transformierende Erfahrung gemacht hat, und wie man sich dann wundert, oh no, das war eigentlich nicht der Plan, nicht? So, im Alter wird es jedem normalen Devotee so gehen, dass er sich zurückerinnert an sein Leben, wie es Bhaktivinoda Thakur hier macht in diesem Lied, diese Chance, die er damals bekommen hat, als er Krishna sah und im besten Wissen und Gewissen diese spirituelle Entscheidung gemacht hat, dieses eine Leben Krishna ganz und gar hinzugeben. Es ist deswegen sehr nice, wenn wir in diesem Leben, hätte ich fast gesagt, oder während wir so leben, immer wieder uns die Krishna vor Augen bringen, indem wir meditieren und nachdenken über sein Lächeln. Mach das mal, liebe Devotees. Denk nicht, das ist zu spirituell. Das steht hier im Bhagavatam und es wird gesagt, man soll das machen, damit man nicht zu Fall kommt. Der Text geht weiter, das Bhagavatam: Jeder, der auf diese Weise meditiert und seinen Geist auf die immer glückbringende Form des Herrn konzentriert, ist sehr bald von aller materiellen Verunreinigung befreit und weicht von der Meditation über den Herrn nicht ab. Grihasthas, die, sagen wir mal, nicht ständig auf Reisen sind, wie die Brahmacharis, aber das ist heutzutage schon, auch die Grihasthas sind ein fahrendes Volk in der Hare Krishna Bewegung. Aber meistens in der alten Zeit war es so, die lebten mehr an einem Ort und hatten mehr zu tun mit einem Haus und so weiter. Denen wurde empfohlen, den Vaishnava Grihasthas immer Detis zu haben, damit sie ihren Geist wirklich auf die Form des Herrn konzentrieren können und auf diese Weise an Krishna denken können. Aber auch Sannyasis in der alten Zeit, ist sehr interessant, das mal zu studieren, wurden angehalten, innerlich Manasa Puja zu machen und jeden Tag mindestens einmal im Geist Krishna zu verehren und Krishna im Herzen wahrzunehmen. Manasa Puja. Im Geist, weil sie nicht wie die Grihastas, also an einem Ort verweilten, sondern weil sie reisten und deswegen nicht das ganze Puja-Paraphernalia mitschleppen konnten. Außerdem waren die Sannyasis der damaligen Zeit wirklich sehr mit einem sehr bescheidenen Gepäck ausgestattet. Nicht so wie jetzt, wo sie mit dem ganzen Hinterteil eines Autos voll haben mit Krimskrams zum Preachen. Gut, also diese Meditation über die Form des Herrn ist sehr wichtig. Deswegen im Tempel gehen wir jeden Tag hin zu Radha Madan Mohan. Und ich möchte euch wirklich als Pilger in diesem Tempel vorschlagen, euch zu erinnern über den Tag. Was trug denn Radha Madan Mohan? Hm? Schließlich werden wir dazu kommen, dieses Lied zu singen, was ich so schön finde. Radha Madan Mohan, I know that you already know. Radha Madan Mohan, I'm truly in love with you. Pop ist es, Krishna Pop. Das habe ich neulich gehört, das hat ein Freund Krishnas, dem ich empfohlen hatte, ein Bild von Radha Madan Mohan aufzustellen und jeden Tag die Form des Herrn zu betrachten und über den Tag darüber nachzudenken. Der ist Popmusiker und er war dann so begeistert, nachdem er das gemacht hat für eine gewisse Zeit, dass er einfach dieses Lied komponiert hat. I'm truly in love. Radha Madan Mohan, ich weiß, du weißt es schon. Aber jetzt will ich sagen, ich bin truly in love with you. Das ist Bhakti geht. Diese Bhakti-Gefühle sind sehr gut für nicht nur für Anfänger, auch für alte Devotees. Gerade für alte Devotees. Der Devotee, der sich langsam diesen Begriff der liebevollen Meditation über Krishna nähert, ist manchmal vor diese Situation gestellt, dass der Alltag ihm so viel Konzentration abverlangt und so viel intensive Bemühung, dass es manchmal schwierig ist, dann mit einem liebevollen Gefühl an Radha Madan Mohan zu denken oder an Krishna zu denken. Was man aber sehr gut machen kann, ist, indem man sich diesem Begriff Liebe zu Gott nähert, indem man über das Bedeutungsspektrum des Wortes meditieren. In der Linguistik weiß man, dass jedes Wort ein Bedeutungsspektrum trägt. Zum Beispiel sagen wir mal Berg. Da sind eine hügelige Aufwerfung von Erde. Was noch? Eine Erdkrustenschollenerhebung. Also ich bin nicht so gut wie ihr merkt in Geologie. Das müsste mein kleiner Bruder, der hat das studiert. Ausschwemmungen der Eiszeit gefilden und was immer mit dem Berg zu tun hat, was im Bedeutungsspektrum drin ist. So kann man auch, wenn man sich dem Bereich der Liebe zu Krishna nähern will, über die Dinge meditieren, die vielleicht nicht ganz so schwierig sind, wie gleich Liebe zu entwickeln. Dinge wie zum Beispiel Wertschätzung oder Dankbarkeit Krishna gegenüber. Heute möchte ich sehr gerne über Dankbarkeit gegenüber Krishna sprechen. Indem man versteht, dass eigentlich mein ganzes Dasein von Krishna geführt wird und gelenkt wird und gesegnet worden ist in meinem Leben. Ich möchte euch heute eine kleine Geschichte aus dem Mahabharata erzählen, die mir sehr geholfen hat, mich selber in Dankbarkeit zu üben. Und zwar Es ist eine Geschichte, die in einem interessanten Kontext steht. Ihr wisst, nach einiger Zeit, als der Krieg von Kurukshetra so unentschieden hin und her wogte, beschloss Karna, der Schlacht ein Ende zu bereiten, indem er gegen Arjuna antrat. Er dachte sich, wenn Arjuna noch lebt, werden die Pandavas weiter siegen. Aber wenn Arjuna, der General der Pandavas ist, gefällt ist, dann hört es auf mit diesem scheußlichen Kriegshandwerk. Und so beschloss er, sich mit Shalva zusammenzutun, ebenfalls ein General, der ihm die Wagen lenkt, die Kutsche lenkte. Und er sagte Shalva, fahr zu Arjuna, bring mich zu Arjuna, so schnell wie möglich. Und Shalva folgte ihm. Wenn wir das Mahabharata lesen, war eine sehr gespannte Beziehung zwischen den beiden sehr machtvollen Kriegern und sie müssen unglaublich nervös gewesen sein, als sie sich langsam an Arjuna heranmachten. Schließlich wurde Shalva klar, dass sie von dieser Mission nicht lebendig zurückkommen würden. Er sagte zu Karna, Karna, du Narr, wie kannst du es wagen, dich mit Arjuna, dem Devoti von Krishna und damit mit Achyuta selber, Achyuta, der unfehlbare Herr, selber anzulegen? Du bist ein großer Narr. Wie willst du denn gegen Krishna und Arjuna bestehen? Überleg doch mal. Ich will dir eine Geschichte erzählen, Karna, eine Geschichte über dich. Es gab einmal am Ufer eines gewaltigen Ozeans einen wohlhabenden Vaishya, der nach allen Regeln des Dharmas für seine Familie sorgte. Sie lebten im Königreich eines ebenso rechtschaffenen Königs, und der Reichtum des Vaishyas mehrte sich. Er gab seinen Kindern deswegen auserlesene Kost, und die Kinder wiederum, die von gutem Herzen waren, gaben das, was sie nicht aßen, einer Krähe. So wuchs die Krähe auf und wurde sehr stark, weil sie Honigkuchen, die in Milch gekocht waren, Sahne und allerlei Sweets zu sich nahm. Eines Tages nun begab es sich, dass einige Schwäne vom Manasa Sarova, ihr wisst, das ist der legendenumwobene See am heiligen Kailash, vom Manasa Sarova kamen diese Schwäne herbei, geflogen über den Ozean und machten kurz Stopp, da wo der Vaishya lebte. Und die Kinder des Vaishyas scherzten mit der Krähe auf gutherzige Art und Weise. Oh Krähe, du bist praktisch so gut wie die Schwäne von Manasarova. Du ähnelst wirklich diesen Schwänen. Und die Krähe wurde aufgeblasen und dachte, stimmt. So ging die Krähe zu dem ersten der Schwäne, der praktisch so gut war wie Garuda, und sagte, ich fordere dich zum Flugwettbewerb auf. Ich kann auf 101 verschiedene Arten und Weisen fliegen. Ich kann auffliegen, niederfliegen, seitlich wegdrehen, schraubenförmig hochsteigen, und wenn ich gut drauf bin, kann ich sogar ein bisschen rückwärts fliegen. Die anderen Krähen, die das hörten, waren begeistert und krähten begeistert. Die Schwäne schauten mich an und der Schwan sagte, also ein Flugwettbewerb kommt, glaube ich, nicht in Frage. Alle Vögel dieser Erde wissen, dass wir in Schnelligkeit und Flugreichweite ungeschlagen sind. Wir können 7-mal um den Erdplaneten kreisen. Ja, sagte die Krähe, aber ihr könnt nicht das, was ich kann. Stimmt, sagte der Krähe, der Schwan, ich fliege nur auf eine Weise, das reicht mir. Da wurde die Krähe noch eingebildeter, stieg auf und führte ihre Fluchmanöver auf. Und als die anderen Krähe das sahen, waren sie völlig begeistert, nahmen ihre Schwingen und hauten die Schwingen zusammen, um Beifall zu sagen und sagten, Ka, Ka, du hast gewonnen. Die Schwäne lächelten nur und dann dachten sie, gut, wir sind hier, also das ist nicht gerade unsere Gemeinschaft hier, und flogen dann weg. Und die Krähe flog den Schwänen nach, um zu zeigen, wie sie auch schnell fliegen konnte. Aber als sie ordentlich weit im Ozean draußen war, erlitt sie einen starken Motivationsverlust. Sie sah nämlich kein Land mehr und wurde plötzlich ganz ängstlich und flog so ein bisschen und ihr sank also das Herz wirklich in die Füße hinein und damit sank die ganze Krähe ordentlich runter zu den Wogen, sodass sie immer mal die Wogen berührte. Da drehte sich der Schwan um und sagte, was ist das für eine Flugart? Das ist ein neues Flugmanöver. Also, aber die Krähe wurde bald völlig verzweifelt. Sie konnte sich nicht mehr über den Wellen halten und fiel schließlich in das Ozeanwasser hinein. Da drehte sich der barmherzige Schwan noch einmal um, machte eine Riesenkurve, kam hin zu dem Ozean, pickte die Krähe raus, nahm sie sich auf den Rücken und flog dem Lande entgegen. Und die Krähe spuckte viel Wasser und fühlte sich jämmerlich wie im Tode. Sie wurde dann abgesetzt und der Schwan sagte gutmütig, liebe Krähe, vergiss nicht, wer du bist. Du bist eine Krähe. Du hast viel gute Nahrung gekriegt, Butter, Sahne und Honigkuchen, die in Milch eingeweicht waren. Und du hast Kraft bekommen dadurch, aber du bist eine Krähe. Wir fliegen jetzt schnell mal zum Manasarova. Auf Wiedersehen. Nicht so, sagte Shalva, mein lieber Kana, du lebst aufgrund der Barmherzigkeit von Duryodhana, hast ein Königreich von ihm bekommen und hast dies und das an Gunstzuweisungen erhalten, aber du bist, wer du bist, leg dich nicht mit Krishna an und nicht mit Arjuna. Kana sagte, du mieser Feigling, bring mich zu Arjuna, und stürzte sich in sein Verderben. Ich denke, diese Geschichte hat viel mit uns zu tun. Wir leben auch aufgrund von Barmherzigkeit. Wir haben von Krishna die menschliche Lebensform bekommen. Wir haben in dieser menschlichen Lebensform das vedische Schrift gut kennengelernt, durch die Barmherzigkeit von Prabhupada sind wir in einen sattvischen Lebenswandel gekommen und so weiter. Es ist wichtig, dass wir in dieser dankbaren Haltung uns festsetzen und fest bleiben. Dem Augenblick, wo ein Devotee sich in Dankbarkeit übt, eilt sofort die Ursache von Prema Bhakti zu uns, nämlich tiefe Demut. Und so wie diese Demut da ist, und wir umarmt werden von dieser Prema Bhakti, dieser Demut, der Liebe, die aus Demut herauskommt, wird es sehr schnell für uns sein, Fortschritte zu machen. Ich möchte euch wirklich empfehlen, in eurem Leben eine Dankbarkeitsmeditation zu machen, immer wieder jeden Tag Krishna zu danken, dass ihr die Möglichkeiten habt, die ihr habt, dass ihr auch die Herausforderungen habt, die ihr habt, die Krishna aus irgendeinem Grund in euer Leben gestellt habt, damit ihr an ihnen wachsen und reifen könnt. Nicht? Und mit diesem Gefühl der Dankbarkeit im Herzen werdet ihr sehr bald schon wirkliche Demut einladen, und in dieser Demut, aus dieser Demut wird Liebe zu Krishna sehr schnell schon hervorkommen. Krishna, ich habe heute über Dankbarkeit gesprochen, weil hier Krishna als der Varada Darshabham bezeichnet wird. Derjenige, die höchste Persönlichkeit Gottes, den Gewährer aller Segnungen. Nicht? So, das sind ein paar schöne Meditationshilfen, die einem Devotee helfen können, im Krishna-Bewusstsein voranzukommen. Ich will nochmal den Text lesen und dann sehen, ob ihr eine Frage habt. Smayamanam abhidyadyet sanuragavalokanam nityate naikabhutena manasavaradarshabam. Der Herr lächelt immer. Und der Gottgeweihte soll den Herrn ständig in dieser Form sehen, wie er den Gottgeweihten sehr barmherzig anschaut. Toll. Auf diese Weise soll der meditierende Yogi die höchste Persönlichkeit Gottes, den Gewährer aller Segnung, betrachten. Gut, sind hier zu Fragen? Herr Gora? Es ist tatsächlich so, dass Krishna jedem Lebewesen im Mutterleib erscheint. Ich habe diese Frage mir auch gestellt und verschiedene Devotees gefragt dazu und von ihnen eine Antwort gehört, die mir auch sehr plausibel erscheint. Die Antwort, die ich hörte, war, dass Krishna den Lebewesen erscheint, die ein bisschen entwickelt sind in ihrem Leben, also die auf einem fortschrittlichen Weg der Entwicklung stehen. Ich kam dann zu diesem zu dieser Überzeugung auch, nachdem ich mich ein bisschen mit dem Tode befasst hat, seltsamerweise. Geburt und Tod in dieser Welt hängen unglaublich eng zusammen, wenn man sich damit befasst. Und da wird halt klar, dass im Augenblick des Todes der Herr den Devotees auf unterschiedliche Art und Weise erscheint. In Jesus, also ein Devotee von Jesus, sage ich jetzt mal, der sieht in Jesus tatsächlich, wie der erscheint. Also sieht den Devotee, über den er immer meditiert hat, den Jesus-Devotee. Ein Buddhist, der diese, es gibt ja unterschiedliche Buddhisten, aber es gibt solche, die Buddha-Statuen aufstellen und die verehren, die sehen Lord Buddha. Und die Bodhis sehen Krishna so, wie sie ihn verehrt haben. Nicht so, so aus dieser kleinen Untersuchung oder Betrachtung geht hervor, dass jeder entsprechend seiner jeweiligen spirituellen Entwicklung die Gnade bekommt, Krishna in einer bestimmten Form zu sehen oder eben ja, als so wie er den Herrn verehrt hat. Und ja, so Bhaktivinoda Thakur spricht davon, dass er Krishna gesehen hat in dieser Form. Ist ja klar, ja klar. Wir wissen, wo Bhaktivinoda Thakur. Ja, schwierig zu sagen, wo Bhaktivinoda Thakur herkommt. Viele denken direkt aus der spirituellen Welt. Ne? Also, der Krishna.
Die Geschichte von den Krähen und den Schwänen.
Ja.
Selbstreflexion.
Ja.
Und dann der Punkt, der da gemacht wurde, ist ja auch der, der Demut ansprechen kann. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass man vielleicht den Schutz der Demut verlässt und sich dann vielleicht gleich baut. Und inwieweit soll man vielleicht Linien, die einem da helfen können.
Du meinst, wenn man damit beschäftigt ist, etwas zur Verbesserung beizutragen und deswegen auch kritisiert, Dinge auch sieht und wahrnimmt.
Ja.
Ja. Yes. Wenn man kritisiert oder etwas macht oder helfen will und so weiter, ist es wirklich sehr wichtig, dass man dabei seine, sagen wir mal, krähenhafte Mentalität, die immer da ist, also bei mir jedenfalls, trennt und wirklich sich fragt, ist das jetzt zum Wohle der Devotees und der Angelegenheit. Und erst wenn man das Gefühl hat, ist zum Wohle, dann wird man tätig. Gerade in so einer Bewegung, Mangemeier, auch da muss man wirklich so vorsichtig sein. Manchmal geht es hier gar nicht darum, wer Recht hat, habe ich herausgefunden. Krishna macht es manchmal so, dass es nicht darum geht, hast du Recht oder hast du Unrecht. Es geht um das Prinzip der Harmonie manchmal, was man erreichen muss. Das merkst du ja in der Ehe auch. Also jede, die in diesem fantastischen Universitätsgebäude der Ehe sind, wissen, wenn man also wirklich nur immer nach dem geht, wer hat denn jetzt Recht, dann wird das heikel, die Beziehung. Manchmal ist Harmonie ist das Wichtige. Und das ist eben auch in der Gemeinschaft mit Devotees ist sehr oft Harmonie das Wichtige. Aber das kann man nicht immer sagen. Manchmal muss man auch auf den Tisch klopfen, wie man in Norddeutschland sagt. Und zu wissen, wann und wie. Also es kommt wirklich auf die Motivation drauf an. Wo du jetzt gerade so eine, guck mal, wir kennen uns und ich will jetzt nicht so eine abstrakte Sache sagen. Also ich habe gemerkt, gerade in Radha Desh wieder, da gab es so eine Sache, wo ich also wirklich fast mit einem heavy Anliegen dahin kam. Ich merkte, du musst jetzt wirklich vorsichtig sein. Du musst wirklich sehen, dass du deine innere Bewegtheit und deine innere auch, ja, man ist ja aufgebracht wegen was, ne? Die trennt von dem, was jetzt gut ist für die anderen Devotees und so weiter. Und weil meistens, wenn man denn das richtige Motiv hat, dann macht Krishna das so und so. Wir sollten als Devotees wirklich dazu ein bisschen mehr Vertrauen haben, dass Krishna der höchste Kontrollierer ist. Tumi Saveshvada, aufgrund von dir schöpft Brahma, Shiva vernichtet. Krishna, du machst alles. Nicht? So sollte der Devotee letztendlich wissen. Wir haben am Morgen eine sehr nice Vorlesung gehört. Shivaram Maharaj hatte einen sehr nicen Punkt gebracht. Und zwar hatte er noch über einen anderen Punkt gesprochen, wie ein Devotee reagiert. Er hatte der Devotee sollte so reagieren, dass wenn ihm etwas Schlechtes zustößt, dass er weiß, das hat jetzt Krishna so arrangiert, dass ich was lernen muss. Das ist, so tut ein Devotee sich verhalten. Aber gleichzeitig, das ist jetzt sehr interessant, gleichzeitig muss auch noch eine andere Tätigkeit vorangehen, nämlich dass etwas, was nicht richtig ist, berichtigt wird. Ich möchte euch gerne diesen Kontext bringen, in dem wir das diskutierten. Als er Parikshit Maharaj hörte, dass in seinem Königreich eine Kuh und ein Bulle verletzt worden waren, eilte er sofort zum Tatort und sah dort einen dunklen Mann, der wie ein Sudra aussah, aber gekleidet war wie der König des Zeitalters. Es war Kali. Und er sah, wie der da mit erhobener Hand war, in denen er ein Schwert oder ein Schlaginstrument hielt und einem Bullen drei Beine abgeknickt hatte. Und der Bulle, der saß dort oder lag dort verletzt und war mit der Kuh. Und Parishi fragte ihn, wer war das? Es war offensichtlich, wer das war. Und der Bulle fing an zu sprechen und fing an zu philosophieren darüber und sagte, manche sagen, der Täter ist verantwortlich, manche sagen dies, und dann sagt, kam er zum Schluss, ich sage, es war mein eigenes Schicksal. Stell dir das mal vor. Der Täter war da, aber Dharma war nicht bereit, mit dem Finger auf Kali zu zeigen, sondern sagte, ich habe das selber zu verschuldet. Nun, Parikshit auf der anderen Seite hat nicht gesagt, ja, recht hast du, ist alles klar, und ist nach Hause gegangen. Das ist interessant, nicht? Parikshit Maharaj hat anders reagiert. Parikshit Maharaj hat gesagt, Kali, jetzt bist du dran, und hat sein Schwert erhoben, um Kalis Leben zu beenden. Sehr interessant. Der Betroffene hat gesagt, meine Reaktion, mein Fate, mein Schicksal, mein Karma, aber die anderen haben gesagt, nee, so geht das nicht. Du hast auch was dabei zu tun, Kali, und hat wollte gegen den Kali. Ihr wisst, wie es ausgeht, Kali wurde nicht getötet, er wurde verbannt und ist dann später, als seine Zeit gekommen war, mit voller Kraft herausgekommen. Ja, so, wenn ein Unrecht gegen uns begangen wird, sollte, ist die erste Reaktion eines Devotees immer, wie hat das mit mir zu tun? Aber es muss auch noch eine zweite Sache geschehen. Und manchmal ist es so, dass man selber diesen Prozess vielleicht initiieren muss. Dass man sagt, es ist jetzt anders gelaufen, als berichtet wurde. Ich habe es zufällig gesehen und wie es gelaufen ist und sozusagen. Es wäre gut, wenn der Devotee das nicht braucht und andere Devotees das machen. Aber manchmal lebt man in einer Zeit, wo die Jungen, die Devotees, den Mund nicht aufmachen oder auch das nicht beurteilen können und so weiter. Aber das wäre das Ideale, das wäre anzustreben. Hare Krishna. Das ist interessante Sache, ne? Mir ist es total klar geworden, als Shiva Ramaraj dieses Beispiel aus dem Bhagavatam brauchte, wie also diese beiden Betrachtungsweisen da sind. Ne? Erstmal für den Devotee wirklich zu sagen, das wäre ja nichts mir widerfahren, wenn ich dann nicht, ich sage es mal rein, schlicht weg esoterisch resonieren würde, wenn ich da nicht eine Beziehung zu hätte zu dieser Thematik und so weiter, sonst wäre ich nicht in die Situation gekommen. Ich finde das sehr wichtig für den Devotee, diese Sicht zu haben. Auf einer Autobahnbrücke in Deutschland steht was ganz Philosophisches. Da steht nicht, du stehst nicht im Stau. Na, ihr steht nicht im Stau, ihr seid der Stau. Ne? Es wäre nicht gut gesagt. Ne? Mit anderen Worten, nicht so, der blöde Kinder ist in Deutschland, ihr doch auch auf Sankt getan. Dieser Stau und man ist total agitiert, dieser blöde Stau. Aber du bist der Stau. Und der andere natürlich auch. Also, aber du bist auch der Stau. sehr philosophisch, ne? Die Deutschen haben da noch was. Also es ist noch nicht ganz zu Ende mit der Philosophie in Deutschland. Wir haben uns, ich weiß nicht, ob es mit Jakia Frisch war oder mit einem anderen, haben wir uns beklagt. Naja, die Zeit der wirklich großen Philosophen ist ja jetzt wohl vorbei in Deutschland. Also man hört ja Heisenberg, aber den kann schon niemand mehr verstehen. Also, no, Philosophie auf der Autobahn. Gut. Ich denke, wir haben ein natürliches Ende gefunden. Ich wollte noch eine ganz kleine und sehr wichtige Ansage machen. Bitte noch nicht in die Ehrerbietung abtauchen, hätte ich fast gesagt. Heute kommt eine Bundestagsabgeordnete, die sich